Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, gute Doppelacht ist zurück. Ich kann nicht tippen, haben wir gelernt. Deswegen schauen wir mal, ob wir das heute nochmal machen. Ansonsten haben wir ein breites Portfolio an Themen für euch vorbereitet. Lasse, sag mal, was haben wir heute?
Ja, natürlich schauen wir wieder in die Bundesliga rein, was da so passiert ist, was Spannendes, wie es so oben ausschaut. Dann schauen wir nochmal, was in den internationalen Ligen so los ist. Und wir müssen einmal natürlich über die letzte Champions League-Woche sprechen und eine kleine Vorschau machen über die nächste Champions League-Woche. Und dann habe ich natürlich noch ein Quiz vorbereitet. Und jetzt fällt mir auch ein, Freitag ist Derby. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen.
Derby ist Pauli gegen HSV in unserem Fall?
Genau, also wenn man das korrekt nimmt, HSV gegen Pauli.
Weil stimmt, ist im Volkspark, ne?
Ja, genau, auf dem Mühlberg spielen. Aber ja, weil ich ja heute auch im Stadion gewesen bin und den Sieg der Eintracht bestaunen konnte.
Die Serie ist gerissen,
grade,
ne?
Ja, ja, ist mir gerade eingefallen, so auch spontan, dass wir das, eigentlich müssen wir das mit reinnehmen. Wollen wir direkt jetzt schon drüber sprechen?
Dann lass uns kurz drüber reden, weil ich witzigerweise gestern HSV gegen Lautern geguckt habe und im Watchalong noch Calcio Berlin verfolgt habe und die auch über das Spiel gesprochen haben. Deswegen bin ich beim HSV gerade relativ gut drinne.
Ja gut, so gut drin bin ich nicht, aber...
Dafür bist du ja bei Pauli drinne.
Ja, ein bisschen. Ich war jetzt ein Spiel da und dann bin ich voll drin.
Du weißt, wie sie heute gespielt haben? Ja. Warum ist die Serie gerissen?
Ja, Eintracht einfach mit dem ersten Angriff in der ersten Minute gleich genetzt und mit dem dritten Torschuss, mit dem zweiten Schuss, der aufs Tor kam, insgesamt der dritte Torschuss, haben sie einfach das 2-0 gemacht und dann haben sie in den Bus geparkt.
Haben sie ihren inneren José Mourinho entdeckt, ne? Aber Eintracht ist unten, ne?
Ja. Was war gestern beim HSV los?
Na, gar nichts. Also beim HSV war gar nichts los. Tim Walter hat sich wieder in taktischen Meisterleistungen verirrt. Wenig Durchschlagskraft. Also es sieht ja auch beim HSV, ich war ja diese Saison auch gegen Bielefeld im Stadion, das sieht immer wirr aus und ich weiß nicht, wo das hin soll. Also es ist immer sehr, sehr riskant im Aufbau, es ist sehr, sehr hoch und die spielen so einen, ich glaube, das hat Tim Walter erfunden, den zu hoch geschobenen Zweimann-Aufbau. Und wenn du dich da als Gegner gerade in der zweiten Liga ein bisschen drauf einstellst und sagst, okay, ich will gar nicht den Ball haben, dann sieht es dunkel aus für den HSV. Das hat Kaiserslautern gestern eiskalt ausgenutzt, deswegen haben die auch verdient 2-0 gewonnen.
Okay, ja, dann bin ich mir gespannt auf das Spiel am Freitag. Das wird ja nicht so ein Ball herumgestochere, sondern denke ich mal sogar ein relativ ansehnliches Spiel.
Ja, also wenn du mich jetzt so aus dem Gefühl fragst, wird Pauli auch drauf reagieren und sagen, okay, wir spielen auswärts, der HSV hat eh gern den Ball, dann sollen die den auch haben. Die können da in bestimmten Situationen nicht viel mit anfangen. Der neue Coach wird sich das angucken, wo die Situationen sind. Das traue ich dem zu. Glaube ich, ist ganz gut, dass die Serie jetzt gerissen ist und nicht gegen HSV mit den Siegen. Und so gehen die brennend heiß ins Derby. Und deswegen gehe ich mit Pauli.
Ja, haben wir letzte Woche ja schon irgendwie off-peak oder offline gesprochen, dass die Serie irgendwann sowieso bricht.
Ja, Gesetz der Serie. Und das ist, also dass du lieber vor so einem Spiel enden lassen kannst als in so einem Spiel. Ja. Ich glaube, das ist moralisch besser, weil dann bist du heißer auf dieses, weil das ist ja wirklich das Spiel für Pauli.
Ja, absolut. Ja, das wäre natürlich nochmal ein Stück weit geiler gewesen, wenn du gesagt hättest, hey, hier, Pauli könnte mit einem Sieg punktgleich vielleicht sogar Dritter werden, weil die hatten vor dem Spiel sechs Tore Unterschied und 6 Punkte Unterschied. So, wenn Pauli gewonnen hätte, wären sie gleiche Anzahl der Spiele und je nachdem wie hoch. Und nächste Woche hätte jedes Tor ja quasi doppelt gezählt.
Ja, damit hättest du auch dann die Tordifferenz ausgleichen können, ne? Oder beziehungsweise umdrehen können.
Hättest du heute 3-0 gegen Eintracht weggehauen und hättest 2-0 gegen HSV gewonnen, dann wärst du Dritter.
Ja, verrückt, ne? Ja gut, für Pauli ist es halt eine Sensation, dass sie überhaupt in der Situation sind.
Ja, absolut. Ich habe auch gerade mal geschaut, wegen Ballbesitz und sowas. Pauli hatte heute 69% Ballbesitz.
Oh, krass.
Ja, also gut.
Aber auch gegen einen extrem tiefstehenden Gegner, wo sie Favorit sind? muss man auch sagen. Wird auf jeden Fall interessant. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das konzeptionell, wie die beiden Mannschaften spielen, eher Pauli entgegenkommt und es nicht unbedingt ein Nachteil ist, dass sie auswärts spielen.
Ja, das glaube ich auch. Aber kommen wir jetzt, lass uns nicht so lange über die zweite Bundesliga reden, kommen wir zur ersten Liga.
Und da, wo, wenn einer der beiden Mannschaften aufsteigt, diese Mannschaft landet im Abstiegskampf.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit.
Da will ich felsenfest von ausgehen. Wir haben eine Trainerentlassung, mal wieder. Und wir haben es vor 2 Wochen gesagt, dass Hertha BSC der einzige Verein da unten ist, der noch nicht den Trainer getauscht hat.
Und 2 Wochen später, boom, raus.
Zack, ganz ehrlich, die Trainerentlassung, finde ich, ist nicht die News, sondern der neue Trainer ist für mich viel mehr die News.
Der gute Pal.
Der ewige Pal. Immer wenn es Hertha schlecht geht, kommt Pal Dardai. Dann geht's Hertha immer noch nicht gut. Dann lästert Pal Dardai in Interviews über die Hertha und wie scheiße alles ist. Und dann geht er wieder Jugendkoordinator machen.
Hätte Hertha auch den Trainer gewechselt, wenn sie am Freitag nicht so hoch verloren hätten?
Ja, also wenn sie auch verloren hätten. Ja.
Das wäre so logisch, wenn du gewinnst, dann lässt du ja nicht den Trainer.
Boah, hat alles schon gegeben. Jupp Heynckes hat 98 mit Real Madrid Champions League gewonnen und wurde entlassen. Aber ja, ist ein anderer Maßstab, ich weiß. Aber nee, dann hätten die Trainer nicht, außer wenn sie verloren hätten, auch. Weil sie haben jetzt noch 6 Spiele und du brauchst dann den Impuls. Und die haben jetzt als Beispiel gesehen, dass es bei Stuttgart gut funktioniert hat. 3 Spiele unter Hoeneß, 2 gewonnen, 1 unentschieden. Und kommen wir gleich noch zu, eine moralisch riesige Leistung. Und deswegen war das für Hertha jetzt logisch, dass sie den Trainer wechseln.
Ja. Also logisch, ja, aber ich finde es irgendwo schade, ne? Also für Schwarz irgendwo
ist kein
schlechter Trainer, hat sich ja irgendwo auch schon in der Liga und auch in der National relativ gut bewiesen, aber naja, hat er halt so einen Scherbenhaufen bei der Hertha in Berlin bekommen.
Das ist, glaube ich, eher das Problem, also es liegt weniger an unsere Schwarz, eher an den Umständen. Ja, mit Windhorst raus, die neue Investmentfirma rein, Bobic raus, Bobic verklagt Hertha. Na, also über Hertha kannst du ja, also da kannst du eine Telenovela drehen, die letzten 3 Jahre.
Ja, kommen wir zum restlichen Abstiegskampfkandidaten.
Ja, wir haben Signale und wir haben Lebenszeichen von manchen Mannschaften da unten.
Leichte Lebenszeichen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendein Team von unten mit Big Points überrascht hat. In der aktuellen Aufnahme, wo wir uns befinden, spielt ja noch Union gegen Bochum. Wenn Bochum jetzt nochmal 3 Punkte holt, dann sieht es für die schon gut besser aus. Dann ist es krass, dann hätten Hoffenheim, Augsburg und Bochum 5 Punkte Vorsprung vor Stuttgart und Schalke.
Und Stuttgart ist auf dem Relegationsplatz gerade,
ja,
ne?
Ja, genau. Also Stuttgart, Schalke hat Bayern meine 24 Punkte.
Dann zieht sich das doch so ein bisschen auseinander. Hoffenheim hat jetzt einen Run gemacht, die haben 4 Spiele nicht verloren, 3-mal gewonnen, 1-mal unentschieden gegen Bayern. Ja. Also sie haben 10 Punkte geholt.
Kramaric, da überragende Spieler, letzten 4 Spiele, 4 Tore.
Also Kramaric sowieso seit Jahren der beste Spieler bei Hoffenheim. Aber Big Game Player ist denn da, wenn es drauf ankommt, ne?
Ja.
Das muss man sagen. Aber würdest du, wenn du sagst gerade unten keine Big Points, würdest du nicht sagen, dass Schalkes 5-2 gegen Hertha ein Big Point war?
Doch.
Das schon. Und gerade, also ich finde Schalke, was die Rückrunde spielen, ist ein bisschen ärgerlich für die, dass die da so unten so tief drin sind. Das Restprogramm sagt auch ein bisschen, okay, da holen die nicht mehr viel. Weil die haben noch Frankfurt, Leipzig und Bayern.
Ja.
Und wir haben noch 6 Spiele? Bei 28. Spieltag, ne?
Ja, 6 Spiele noch.
Das wird schwer. Also Bochum muss jetzt die Spiele parallel
zu machen. Gut, Schalke musste schon gewinnen, weil gut, nächste Woche gegen Freiburg holst du nix. Werder Bremen kannst du, Mainz schwer, Bayern, ne, Frankfurt vielleicht, Leipzig, ne. Also ja, denn schon, doch schon ein Big Point für im starken Abstiegskampf für Schalke, habe ich ein bisschen überschlagen.
Ist ja okay, aber ja, ist halt die Frage, wie viel ist dieser Big Point wert beim Restprogramm? Schalke ist ja immer noch 17. Also so gesehen war es dann ja doch kein Big Point, weil...
Ja, aber du bist in Schlagdistanz zum VfB, wie auch immer.
Vollkommen verdient mit 10 Mann, die Dortmunder... niedergerungen hat, also zu einem Punkt abgerungen hat, aber das fühlt sich eher, also für Stuttgart fühlt sich an wie ein Sieg, für Dortmund wie 2 Niederlagen am Stück.
Beinschuss, so fühlt sich an.
Ja, wie ein doppelter Beinschuss.
Ja, und wir haben jetzt noch Augsburg nächste Woche, kannst du, Gladbach, New York kannst du, Frankfurt schwierig, Hertha, Leverkusen schwierig, Mainz schwierig, Hoffenheim, ja, kannst du, die haben das einfach Restprogramm, ja, Bleibt spannend.
Es bleibt spannend, wobei wir die letzten Wochen gesagt haben, okay, irgendwie kann man nicht so ganz eine Tendenz rausschätzen.
Ja, das kann auch sein, dass Schalke und Stuttgart die nächsten beiden Spiele gewinnt, Bochum, Augsburg, Hoffenheim keine Spiele gewinnt, dann tausche ich das, dreht sich das komplett.
Ja,
dann hast du da Augsburg und Bochum passieren. Unten drin.
Ich bin jetzt einmal so mutig und sage, Bochum und Hertha steigen ab, weil die anderen mir zu viel Moral und Form haben.
Ich möchte mich noch nicht festlegen.
Okay, ist okay. Wir haben ja noch 6 Spiele. Das heißt, noch 6 Folgen die Saison. Ich sag jetzt hier Mitte April, Bochum und Hertha erwischt es, weil ich auch ehrlich gesagt irgendwie nicht möchte, dass Stuttgart und Schalke absteigen. Bin ich ein bisschen parteiisch, sag ich ehrlich. Gerade weil mir Schalke in der Rückrunde echt gut gefällt. Weil ja, die wirklich, wirklich um diese Liga-Zugehörigkeit kämpfen. Weil die wissen, wenn die absteigen, haben die ein ganz gewaltiges Problem. Nicht nur finanziell, aber auch, also das nimmt so viel Drive wieder raus, den die sich mit dieser Zweitligasaison errumpelt haben.
Meinen wir, können sie auch wieder zurück in die zweite Liga?
Ah, nee, da bin ich so mehr so auf Traditionsvereine. Ich finde es ein bisschen schade, dass meine gehasst verfolgten Hoffenheimer, die ja so ein bisschen running-gaggig sind, jetzt sich da rausgearbeitet haben. Mit denen hätte ich ja nicht gar keine Schmerzen. Also die könnten meinetwegen auch Regionalliga West spielen oder so.
Spielt, glaube ich, die zweite Mannschaft.
Deswegen können wir tauschen. Nee, bringt auch nichts, aber weg. Weg.
Kommen wir zu den internationalen Plätzen. Da bleibt es ja, also das vor allen Dingen, so Europa League Qualifikation, super spannend.
Mhm.
So, Leverkusen spielt ja heute Abend noch, 19:30 gegen Wolfsburg. Ganz richtungsweisendes Spiel, weil wenn Leverkusen gewinnt,
ist Wolfsburg fast raus aus dem Kampf um die internationalen Plätze, ne?
Das auch. Und Leverkusen ist jetzt schon mal 5 Punkte weg auf Frankfurt und auf Mainz. Und 6 Punkte, nee, 6 Punkte, ich kann ihn nicht rechnen.
Also nicht, du hast die Tabelle auf.
Sie, ja, nee, die sind 6 Punkte weg.
5, 6, 7,
warte
8.
Mal.
4.
4, so.
4. 4, das andere 5 und nicht ganz 6.
Gut, mal 6 setzen. Aber 4 Punkte weg ist schon mal ein bisschen was. Wolfsburg wäre dann 5 Punkte hinter Leverkusen. Aber wenn Wolfsburg gewinnt, dann hast du Leverkusen 43 Punkte, Frankfurt, Mainz, Wolfsburg alle 42.
Ja, richtungsweisendes Spiel trifft es, glaube ich, weil wenn wir zurück zu Leverkusen gehen, wenn die gewinnen, sind die auch in Schlagdistanz zum Champions-League-Platz.
Ja, gut, ja, 4 Punkte zu Freiburg und 5 zu Leipzig.
Arbeiten sich ran. Also ich würde jetzt, sie sind noch nicht ganz da, aber bei der Form, ich glaube noch an Leverkusen. Ich habe letzte Woche an Leverkusen geglaubt. Ich glaube diese Woche an Leverkusen. Und du musst es ja so sehen, es ist ja Leipzig ist noch drinne im DFB-Pokal. Aber sonst niemand von den internationalen Freiburg. Plätzen. Ja, stimmt, Freiburg ist auch noch drin, ne?
Ja, und Frankfurt und...
Ja, nee, dann geht mein Punkt, den ich mir gerade gedanklich ausgearbeitet habe, nicht ganz auf, weil ich gerade dachte, okay, es ist nur Leipzig noch drin, die ziemlich sicher international spielen und dass dadurch dieser 7. Platz kein internationaler Platz sein könnte, weil jemand den Pokal gewinnt, der in der Liga sich nicht international qualifiziert. Aber das geht nicht ganz auf. Trotzdem glaube ich, dass Frankfurt den Pokal gewinnt. Und sie sich nicht international qualifizieren und ich trotzdem recht habe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und wir haben ja die letzten Wochen schon gelernt, meine Tipps...
gehen nicht auf.
Genau. Ja, also mein Kumpel Per hat die Folge gehört, die letzte. Ja, und hat nur gesagt, ich mache bei Tipico einfach alles andersrum, dann werde ich reich.
Ja.
Ja, er hat gesagt, du Arsch, ey. Vielen Dank dafür. Aber er hatte leider recht.
Ja, recht hat er.
Recht hat er.
Kommen wir zum Meisterkampf-Wettrennen.
Ist es ein Kampf oder ist es ein Krampf?
Eher ein Krampf oder ein Schneckenrennen oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Beide stolpern, beide haben Stocken im Speichen.
Das stimmt. Wobei, wir haben es ja wieder zusammen in der Konferenz geguckt, ich sagen muss, das, was wir von Bayern gesehen haben, war unterirdisch. Das war wirklich ganz, ganz grauenhaft. Das kann ich auch nicht schönreden oder kann ich auch irgendwie kein taktisches Konzept reinreden oder irgendwie einen neuen Ansatz. Dortmund hat ja wenigstens eigentlich gut gespielt. So.
Ja, die hatten 4 Ballbesitz, haben halt scheiße verteidigt.
Haben scheiße verteidigt und sie hatten ja auch die Moral. Also sie führen 2-0, sie kriegen in Unterzahl das 2-2, sie kommen aber wieder, machen noch das 3-2. Ja, dann hast du halt am Ende einen, im Nachgang, 19 ist Koulibaly, nicht 17, ne? Oder 18? Auf jeden Fall einen sehr jungen, eigentlich A-Jugendspieler, der doof über den Ball sein
19, ja. Ich dachte, du meinst den Koulibaly von Stuttgart, der ist gleich ein bisschen älter.
Ja, aber der ist schon unranked 20, der ist 22,
aber, ja. Was ich dann noch sagen muss, und das hast du noch gar nicht gesagt, in Überzahl.
Ja.
Also Dortmund in Überzahl, weil Mavropanos einen Gyros-Teller essen wollte.
Schon ja,
in
der ersten aber auch Halbzeit.
Ja, und was ich mir noch aufgeschrieben habe, eigentlich meines Erachtens muss Gyrassi
Rot kriegen für genau. das Feuer anschauen. Ja,
genau.
Ja, gehe ich 1-1 mit.
So, und dann würde ich sagen, hättest du das Ding gewonnen.
Weil,
also hat der Kölner
schon.
Keller aktiv in das Meisterschaftsrennen eingegriffen.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat vorher schon mal zu Ungunsten von allen Leuten irgendwo eingegriffen. Hat Bayern nicht so... Bayern hat gar nichts gemacht. Ich habe gerade überlegt, haben die... Doch, die haben mal Abseits gemacht, aber das war so klar Abseits. Ja. Nee, stimmt. Pavard stand da wirklich eine Brustbreite im Abseits.
Das war verlängert von der Licht.
Ja, nee, das war schon in Ordnung. Das war kein Eingriff. Hätten sie aber auch nicht verdient gehabt, wenn man ehrlich ist. 2-1.
Nee, absolut nicht. Aber wenn wir jetzt schon so bei Bayern kommen, dann muss ich nochmal ein bisschen Gossip mit reinbringen.
Wir haben es im Trailer. Wir machen es nicht ganz so viel, wie wir uns vorgenommen haben. Nee. Aber
ich versuche darauf zu achten, dass wir immer genügend Gossip reinkriegen.
Ich sag mal so, haut drauf.
Ja, ja. Also, da ist ja auch in der letzten Woche ein bisschen was passiert.
Dezent, ja. Also die Bayern haben Glück gehabt, dass wir keine Breaking News Folgen machen und es genau in der Zeit passiert ist zwischen unserem Aufnahmezyklus.
Der Mané
gegen Sané?
Mané gegen Sané hat zugeschlagen. Bevor wir darüber sprechen,
ja.
Ich habe hier so aus dem Internet.
Das gute Internet. Was für Quellen hast du verwendet? Senegalesische?
Nee, schon deutsche. 4 Titelzeilen, also Überschriften, vorbereitet, rausgenommen. Und jetzt möchte ich dich fragen, welche von den 4 findest du am besten?
Bin gespannt. Baller raus.
Endlich. Mané schlägt ein.
Okay, ja.
Schlagio Mané.
Ja, ist mein Humor, finde ich gut.
Schlagkraft zurück beim FC Bayern.
Nee, es ist mir zu wenig Personenbezug.
Okay. Mané trifft wieder.
Ich gehe mit Schlagio Mané. Ist es Schlagio Mané, das zweite?
Schlagio, ja.
Ich gehe mit dem zweiten. Weil das dritte tut in meiner Mané-Seele weh, weil ich weiß, die Form ist nicht gut und er kann da nicht so viel für und er spielt keine glückliche Saison und hat jetzt auch noch dieses Ding am Bein mit dem Aussetzer.
Meine Favoriten sind so endlich Mané schlägt ein oder Mané trifft wieder.
Mané trifft wieder ist nicht schlecht, aber ja, das tut im Herzen weh, dass seine Saison nicht so gut ist, weil Mané ja zu meinen Lieblingsspielern gehört.
Aber kommen wir zu Mané. Und der Situation. Also, was muss der Mané gemacht haben, dass der gute Sadio Mané ihn schlägt?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, Sadio Mané.
Der weiß doch gar nicht, wie das geht.
Nee, eben. Also, Sadio Mané ist auch für mich so Typ Spieler, dem ich das überhaupt nicht zugetraut hätte. Also, so gefühlt jede andere Konstellation beim FC Bayern ist in so einer Auseinandersetzung in meinem subjektiven Empfinden wahrscheinlicher, als dass Sadio Mané lieber Sané schlägt.
Ja.
Weil, also lieber Sané ist jetzt ja nicht gerade für, ich sag mal, Aussagen und Körpersprache, die viel Profil haben, bekannt. Ja. Im Gegensatz zu seinem Kapitän Joshua Kimmich.
Ja.
Und Sadio Mané ist einfach wirklich so ein
Mensch der Welt.
Ja, gefühlt ja. Deswegen, boah.
Weißt du, also hast du da Insights, warum die sich da, also er ihn da ein bisschen gestreichelt hat?
Die offizielle Version ist ja diese Szene in der 83. Minute mit einem falschen Laufweg. Ja. Und dass sie sich da so drüber entzweit haben, dass das in der Kabine weiterging und dann schlussendlich zu Handgreiflichkeiten geführt hat. Dann aber auch schon wieder schwierig finde und irgendwie so ein bisschen zeigt, wie sehr es bei Bayern rumort, wenn dich. Also wirklich ein falscher Laufweg. Ja, das Spiel läuft scheiße, aber wenn ich ein falscher Laufweg so entzweit, dass du am Ende dich da boxt.
Vielleicht hat sich da auch was angestaut.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die alle nicht glücklich. Und ich habe gleich noch drei Fragestellungen zu Bayern München für dich, über die ich kurz ein bisschen reden möchte, um das Thema nicht ganz so tief gossiphaltig zu halten. Und das spielt, und das spielt da ehrlicherweise ein bisschen drauf an. Genau auf die Thematik.
Ja, denn, also das Spiel müssen wir ja nicht weiter analysieren.
Nee, man kann noch sagen, Bayern war in der ersten Halbzeit nicht so schlecht, wie sie dargestellt wurden. Man hat einen taktischen Plan erkannt, der in der ersten Halbzeit relativ gut funktioniert hat, indem man durch tiefes Abkippen von Kimmich und Goretzka so ein bisschen die Wege zwischen De Bruyne und Haaland unterbunden hat. Gegen den 25-Meter-Schlenzer von Rodri kannst du nichts machen. Das Upamecano und Blackout hat, kannst du nichts gegen machen. Und das dritte fällt dann irgendwie einfach. Also es ist, für Bayern ist das auch unglücklich gelaufen.
Ja, das stimmt.
Also jetzt, wenn man rein auf das Spiel eingeht und mal kurz. Und da wird im Rückspiel wahrscheinlich nicht so viel zu holen sein. Und da im Rückspiel nicht so viel zu holen ist, die Meisterschaft auf der Kippe steht, man im DFB-Pokal raus ist, ergeben sich so ein paar Fragen.
Ja. Eigentlich wollte ich mit dir über das Bayern-Hoffenheim-Spiel sprechen, ob das da noch was zu analysieren geht, aber dann in die Champions League springst, auch nicht schlimm.
Ja, ich hab das jetzt einmal kurz mit abgerappt, weil es sich ja anbot aus dem Ding mit Mané, Sané, was sie so entzweit hat. Ja,
stimmt.
Aber wir können jetzt einmal allgemein zum FC Bayern gehen. Und da möchte ich dich fragen, in der aktuellen Situation, hat Thomas Tuchel überhaupt eine Chance, die Kabine für sich zu gewinnen, aufgrund der Umstände, wie er ins Amt gekommen ist?
Boah, nee. Also,
irgendwie nicht,
sehr,
oder?
Sehr, sehr schwierig.
Ja, weil irgendwie, also die Ergebnisse müssten ja stimmen und das tun sie nicht. Die Mannschaft hat überhaupt nicht mit einem Trainerwechsel gerechnet. Und mindestens zwei Drittel der Mannschaft, habe ich das Gefühl, waren auch eher pro Nagelsmann. Nicht, dass die was gegen Tuchel haben, aber dass die den auch als ärmste Sau an der Seitenlinie sehen.
Ja, absolut. Also, die sind im Kopf noch dabei, die Entlassung so ein bisschen von Nagelsmann zu verarbeiten, vielleicht. Und ja, sind noch nicht offen für einen neuen Trainer.
Nee, und das siehst du auch, ich glaube, das hast du auch ganz stark in dem Hoffenheim-Spiel gesehen, dass da diese inhaltlichen Clashes, wie du spielen willst, jetzt komplett ihren Höhepunkt erreicht haben.
Ja, also sehr, sehr schwierig für Tuchel. Im Laufe dieser Saison keine Chance.
Glaube ich auch.
Im Sommer, in der Sommervorbereitung, ist vielleicht was anderes.
Das stimmt. Durch diesen Schritt haben Salihamidzic und Kahn jetzt eigentlich genau das erreicht, was sie verhindern wollten.
Ja.
Also die haben ja durch diesen überhasteten Schritt die Ziele so sehr gefährdet, dass, ja, also, ja, die, ja, haben die eigentlich die Saison weggeworfen damit.
Ja, ja, genau. Du bist gefühlt kein Schritt vorwärts gegangen, sondern eher noch ein zurück.
Ja.
So, gut, Champions League, aber das hätte auch mit Nagelsmann passieren können?
Definitiv. Das hätte alles auch mit Nagelsmann passieren können, aber die Wahrscheinlichkeit wäre, glaube ich, geringer gewesen, weil du dann intakter gewesen wärst und nicht so verunsichert, weil ja, eine Mannschaftsdynamik...
Die Mannschaft wäre halt confidenter.
Auf jeden Fall, weil du ja auch irgendwie anderthalb Jahre, ne, darauf aufgebaut hast, ne, ja, geplant hast, ja, trainiert, ja,
definitiv,
hast. Und so eine Mannschaftsdynamik ist am Ende ja immer gleich. Da ist ja egal, ob du Kreisklasse C spielst, Bezirksliga oder Champions League.
Ja.
So, also es sind immer 20 Leute, 20 Charaktere und, ne, verschiedene Meinungen, Grüppchen, mhm, und wenn du dieses Gebilde so ins Wanken bringst, dann kann das nicht mehr funktionieren.
Nee, definitiv nicht.
Wenn das jetzt nicht funktioniert mit Thomas Tuchel, muss Bayern München sich dann von Salihamidzic trennen?
Also ich glaube, zwei Leute in diesem Raum würden sich das wünschen.
Ja, obwohl ich im Sommer Bratzo ja sehr, sehr verteidigt habe und die Transferpolitik gelobt habe. Aber das ist jetzt schon wieder ein vogelwilder Rückschritt. Und die Transferpolitik ist ja auch nicht aufgegangen. Grafenberg ist ein Flop, Mané ist ein Flop. Und du kannst es nicht immer nur am Trainer festmachen.
Nee, absolut nicht. Das ist also auch schon mit der Geschichte mit Serge Gnabry wegen der Paris-Geschichte.
Völlig überzogen, ja.
Genau, also das Ganze wäre, glaube ich, gar nicht so schlimm gewesen, wenn Bayern das nicht so schlimm gemacht hätte.
Ja, weil das hatte ja niemand mitbekommen so, und das so ist ja
eine erst... Oder zwei oder drei Wochen vorher, keine Ahnung, war es mit Neuer?
Ja, das war
ging ja relativ geräuschlos alles über die Bühne.
Also für Bayern-Verhältnisse ja, weil da ja auch noch nichts los war. Im Nachhinein, ja, war es eben so der Auslöser, aber gerade dieses Paris-Ding mit Gnabry ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja an seinem freien Tag, irgendwie an einem Montag oder so, kann man, nee, passiert nicht, also ist der...
Ja, das war doch, ist doch nach dem Spiel direkt...
Kann sein, Sonntag, ich glaube, sie haben Sonntag gespielt, ja, ja, auf jeden Fall war er montags in Paris an seinem freien Tag, so, und Dienstag kochte das dann hoch, das hat aber niemand eigentlich mitgekriegt, das wurde erst ein Thema, als Bayern sich da angestellt hat und...
Ja, dann würde ich da gefragt werden, also ja... Regen und Winter, nächste Frage bitte.
Genau, und ich glaube, Nagelsmann, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch gar nicht so viel dazu gesagt. Und Bratzo ist dann komplett wieder, also gefühlt, dass ich mit der Bild-Zeitung getroffen und musste erstmal so, drei Seiten.
Ja, ich habe eine Story.
Ja,
müssen wir jetzt erstmal hier machen.
Wirklich?
So.
Also ist Bratzo der Maulwurf bei Bayern?
Das ist die dritte Frage?
Nein, ist sie nicht.
Also, oh,
ist sie nicht. Oh, ist sie nicht. Oh. Die ist gerade spontan mit reingedroppt. Nee, okay, glaube ich nicht, aber okay, wär witzig. Die dritte Frage ist: Tuchel hat keine Chance, die Kabine zu gewinnen. Salihamidzic ist auf der Kippe. Es braucht einen Umbruch bei Bayern München. Im Sommer. Wäre es ein logischer und sinnvoller Schritt, sich im Sommer von Manuel Neuer und Thomas Müller zu trennen, um wirklich einen radikalen Schnitt zu machen und Joshua Kimmich zum Kapitän zu machen, um wirklich all in den Umbruch zu gehen?
Nee, das finde ich gut, weil Kimmich oder Tuchel genießt nicht so eine hohe Akzeptanz bei Kimmich, wie das Nagelsmann gehabt hätte.
Das stimmt gut, muss also sagen, ist ein bisschen unfairer Vergleich, wenn Kimmich und Nagelsmann privat miteinander befreundet sind. Da sollte man dann hinterfragen, ist das so gut? Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, boah.
Neuer. Aber jetzt so aus Bayern-Sicht, dass ich, weil ich habe ja einen Mannschaftsrat von nur von 5 Leuten und das sind eben die beiden Ältesten und um eine neue Hygiene in der Kabine zu schaffen, dass du dann die beiden eher alten Alpha-Tiere austauscht. Ich weiß, das ist ein radikaler Schritt und Bayern wird das bei Müller auf keinen Fall machen. Aber du siehst ja, dass Müller gegen City auch schon wieder auf der Bank saß. Und wir haben vor 2 Wochen gesagt, geht's Thomas Müller gut, geht's Bayern gut. Aber kann es Bayern erst wieder richtig gut gehen ohne Thomas Müller, weil sie zu abhängig emotional von Thomas Müller sind?
Boah, das ist eine schwierige Frage, die einfach so zu beantworten. Aber ich würde, wenn, um das positiv für Bayern zu machen, Rolle von Müller zu sprechen, was seine Rolle und Funktion in der Mannschaft ist.
Ja.
So, dass ich er nicht mehr der unangefochtene Stammspieler ist. Feel-Good-Manager.
Aber lässt Thomas Müller wird jetzt, ich glaube, Ende des Jahres 34, lässt der das mit sich machen? Das ist eben die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Und das könnte dann
so ein bisschen kommen. 1,34 oder wenn dann Ende des Jahres 34, 33-Jähriger, du kannst nicht immer das, also nicht alle können bis 35, 36 ihr Niveau halten. Das
also geht nicht jeder ist Luka Modric.
Genau. Und anscheinend geht's bei Müller nicht oder der Fußball passt nicht mehr dazu, sondern musst du dann die neue Rolle auch annehmen. Und wenn du diese neue Rolle nicht annehmen musst, ja, dann musst du...
Dann musst du dich trennen.
Ja, genau.
Also wäre dein Weg, okay, zu sagen, man spricht irgendwie nach der Saison und sagt, okay, die Rolle wird sich reduzieren, aber ja. Fürs interne Mannschaftsgefüge bist du eben nach wie vor
einer... Nicht reduzieren, du musst das positiv verkaufen. Du sagst, hey, hier...
Du bekommst mehr Schonzeiten für die wichtigen Spiele.
Du bist eine Promotion zu Feelgood-Manager, Thomas. Das ist doch super.
Weiß nicht. Weil man muss es ja auch mal so sehen, man hat Musiala schon, der eine ähnliche Position spielt. Und ich bin auch überzeugt davon, vielleicht noch nicht diesen Sommer, weil man erstmal einen Stürmer holt, aber nächsten Sommer, wenn die Zeit gekommen ist, wird und muss Bayern München bei Florian Wirtz all in gehen, wenn die eine Chance haben wollen, den zu holen.
Ja, musst du. Den musst du haben.
Ja, und du hast damals.
Oder er geht irgendwo international hin.
Genau, und ich glaube, das wird Bayern nicht riskieren, also nicht nochmal riskieren.
Also jetzt im Sommer wird er bleiben, safe.
Glaube ich, ja,
bitte. Nächstes Jahr. Mit Alonso als Trainer, bis werden die wahrscheinlich eine so bessere Saison spielen, also eine ähnliche Saison wie jetzt dieses Jahr, also diese Rückrunde.
Die werden safe in die Champions League kommen, wenn die nicht sogar fast in die Meisterschaft Jahr spielen.
Auch die EM.
Ja.
Und wenn er da überall gut spielt, ja, ciao, dann muss.
Ja, du musst den dann in dem EM-Sommer holen, am besten gefühlt schon nach der Saison, die er gut gespielt hat und direkt eigentlich mit dem Koffer Geld nach Leverkusen fahren.
Oder andere Theorie.
Ja.
Ich bin so überragend und so gut, dass er international irgendwo hinwechselt. Vielleicht nach London, an die Stamford Bridge. Und dann spielt der Kai nicht mehr, dann kannst du Kai günstig.
Ich glaube, du bekommst Kai schon diesen Sommer relativ günstig, weil der nicht so eine gute Saison spielt, weil Chelsea eine schlechte Saison spielt. Und weil sich die Regularien in der englischen Liga nochmal so verschärft haben.
Wegen Financial Fair Play, ne? Und,
ja, dass Chelsea im Sommer Spieler abgeben muss und...
Ja, im Wert von 200 bis 300, also irgendwas...
Also die müssen den Kader nochmal komplett umstrukturieren. Ich find's nicht gut aus Chelsea-Sicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kai Havertz, weil er mit den höchsten Rate-In-Wert hat, ja, eben zum Opfer fallen wird.
Ja, das kann sein. Wir müssen nochmal zu Manuel Neuer kommen.
Ja.
Also da bin ich schon eher dabei zu sagen, ja, weg mit ihm.
Los. Ich auch.
Weil es ist 37, wird wahrscheinlich 38 dieses Jahr. Los, du brauchst einen adäquaten Ersatz. Und
du hast Nübel und Dings.
Nix gegen
und Jan Sommer. Jan Sommer ist zu klein.
Haben wir am Samstag gesehen. Wenn das so Jan Sommer quasi zweiter Torhüter, Nübel erster Torhüter, weiß ich nicht.
Weil, ja, schwierig. Du hast eben jetzt die Thematik mit Jan Sommer. Ich habe gerade nachgeguckt, Neujahrsvertrag läuft bis 25, der von Sommer bis 26. Also er läuft noch 2 Jahre, der neuer Vertrag.
Ja.
Aber ich würde jetzt im Sommer auch irgendwie auf Trennung gehen. Der sagt
38, ich kaufte den ab.
Ich würde es machen. Noch eher als bei Müller. Also deine Argumentation bei Müller fand ich gut, dass ich mit dem über eine reduzierte Rolle sprechen würde. Und bei Manuel Neuer würde ich sagen, okay, wir trennen uns, weil Nübel kommt ja wieder. So. Und dann hast du Neuer, Nübel und Sommer, die, weil Neuer dann wieder ein Dreivierteljahr verletzt war, der mit Abstand älteste aus dem Trio ist, die sind fast alle drei auf einem Niveau, würde ich fast sagen. Also Neuer ist wahrscheinlich All-Time-Top-3-Keeper, wenn nicht sogar der Beste, aber der wird ja nicht mehr besser im Alter. Nübel wird noch besser und Sommer ist nur zu klein, aber der ist ja top.
Ja, der ist einfach nur zu klein.
Das stimmt, wobei ich weiß nicht, wie gut Nübel als mitspielender Torwart ist.
Das weiß ich auch nicht, das war nochmal schon zu wissen.
Ja, das habe ich in Monaco ein bisschen aus den Augen verloren, weil Sommer ist mir für Bayern-Verhältnisse zu schwach, was Mitspielen angeht. Das hat man auch gegen City wieder gesehen.
Nübel, oder meinst du Sommer? Sommer ist ja eigentlich fußballerisch eigentlich gut, habe ich gedacht.
Der ist nicht schlecht, aber bei Bayern geht das teilweise so schnell und gerade auf dem Niveau von City, der hatte wirklich 2 Szenen, wo er wieder extrem gewackelt hat.
Ja.
Willst du noch über Dortmund sprechen? Ja, haben wir eigentlich schon genug, ne? Silas 97.
Nee, will ich nicht. Nee. Nächste Woche werden wir wieder, wenn wir gewinnen. Aber dann, ja, zu Dortmund, weiß nicht, ob die ein bisschen ausgeschlaucht. Gut, haben auch letzte Sorgen und Pech. Aber weiß nicht.
Also man bekommt da noch kein abschließendes Urteil hin, ne? Man weiß nicht, wo dran gelegen hat, ist das 3-3.
Terzic irgendwie in Frage stellen.
Das wär Quatsch. Das wäre ein Bayern-Move.
Ja, genau.
Also, aber
oder was man da hätte irgendwie besser machen müssen oder können. Es ist natürlich enttäuschend, dass du gegen Stuttgart da nicht ordentlich performst. Die Erwartung wäre gewesen, dass du das gewinnst.
Hättest du ja auch fast. Du hast ja in der 94. Minute geführt. Aber um ja gar nicht, wir haben ja schon viel drüber gesprochen.
Lass uns zum internationalen Fußball kommen. Sonst kriege ich ja noch Kopfschmerzen.
Okay, dann stelle ich dir die Frage, die ich mir jetzt gerade überlegt hatte in der nächsten Woche, weil dann könnte sie vielleicht noch aktueller sein.
Ja, schauen wir mal.
Wo wir gerade bei müde sind, Neapel ist auch müde.
Ja, ich habe mir Cosa Star Sugdendo a Napoli. Was machen Napoli?
Ja, Napoli eiert Richtung Scudetto. Die können nur hoffen, dass Osimhen wiederkommt, aber da kommen wir im Champions League Block zu. Und das ist eigentlich alles, was in Italien passiert ist. Die gewinnen ja alle
Lazio
nicht.
Lazio hat drinnen gewonnen. Hat Lazio noch eine kleine Mini-Chance?
Nee, ist ein bisschen zu spät. Aber Lazio ist formstärker gerade in der Liga als Neapel.
Ja.
Und die spielen auch besser. Ansonsten wird's. Der internationale Block ist fast immer ein englischer Block.
Ja, bei Spanien ist ja nichts viel passiert. Barcelona hat unentschieden gespielt, Real hat gewonnen. Der Rest ist so ein bisschen.
Dümpelt vor sich hin. Selbst Sevilla hätte eine spannende Story werden können, wenn die da jetzt tiefer im Abstiegskampf gewesen wären. Aber die haben sich da auch so ein bisschen rausgearbeitet.
Ja, die spielen heute Abend gegen Valencia.
Ich glaube, Valencia steigt ab.
Ja, nicht, wenn sie heute gewinnen.
Ich gewinne aber heute nicht.
Weiß ich nicht.
Ich habe wenig Hoffnung bei Valencia. Aber was ganz cool ist, dadurch wird Valencia so in Fußballmanager spielen oder in FIFA-Karrieremodus ein interessantes Projekt. Weißt du, wenn du so eine Road to Glory mit Valencia machst, aus der zweiten Liga zurück, erstmal in die erste Liga, dann wieder ins internationale Geschäft und dann spanischer Meister werden. Mit Rafa Benitez Junior, dem Sohn von Rafa Benitez.
Weißt ist du, der ob Trainer? Der,
was?
Ist er der Trainer?
Nee, der ist ja nicht Trainer, aber der ist mit Sevilla Anfang der 2000er zweimal Meister geworden, hat den UEFA Cup gewonnen.
Valencia meinst du, nicht Sevilla?
Ja, ich bin bei Valencia. Bei
Rafa Benitez. Du hast Sevilla gesagt.
Ich hab Benitez gesagt.
Ja, aber wenn du hast gesagt, der ist Anfang der 2000er mit Sevilla Meister geworden.
Das ist ja Quatsch.
Ja,
nee, zwei, sag ich ja. Ja, 2-1, 2...
Nee. Kannst nicht nur tippen, sondern nicht, auch nicht reden.
Wird immer schlimmer.
Ja. Aber bevor wir uns in Valencia vertiefen, kommen wir nach England.
Chelsea?
Ja, alles wie immer.
Alles wie immer. Frankie, drittes Spiel, dritte Niederlage. Hätte Graham Potter das nicht auch geschafft?
Absolut.
Finde ich auch.
Also Graham Potter hätte auch eine 2-0 Niederlage geschafft gegen Real Madrid.
Ja, der, ne, gegen... Für mich verliert Chelsea jede Woche gegen Aston Villa. Also sie haben gegen Brighton of Albion verloren.
Aber, was positiv ist...
Sie haben Tor geschossen.
Ja.
Ja, es geht bergauf.
Gallagher heißt er, ne? Wie heißt er mit Vornamen?
Connor.
Ja, ich denke immer an Noah Gallagher. Weiß nicht wieso, aber...
Oasis, gute Band.
Ja, absolut.
Aber gehen wir da auch ins Titelrennen, weil da wird es jetzt ja wirklich interessant.
Ja, was macht Arsenal?
Arsenal doing Arsenal things. Die botteln das. Also, das war ja von vornherein klar, dass sie das nicht durchhalten.
Zweites Wochenende nacheinander, wo sie nach einer 2-0-Führung das Spiel vergeigen.
Nerven. Das sind die Nerven. Weil hätten sie die nicht vergeigt, die haben, glaube ich, vor 2 Wochen hätten realisiert. Hätten sie
auch 4 Punkte mehr?
Dann hätten sie 4 Punkte mehr, dann wäre alles gut. Aber irgendwie haben die vor 2 Wochen im Training, hat mal einer gesagt, Digga, weißt du eigentlich, dass wir in 2 Wochen gegen City um die Meisterschaft spielen? Und dann haben 20 Leute, gemacht und seitdem läuft gar nichts mehr.
Ja.
Weil die spielen ja auch nicht international, die haben keine Doppelbelastung. Die müssen nur am Wochenende rausgehen, Dirty 2-1 gewinnen und irgendwie englischer Meister werden. Und das schafft Arsenal nicht.
Nee, ich bin gespannt, in 2 Wochen.
Nächste Woche.
Nächste Woche? Nächste Woche Freitag? Nein. Nee. Am 26.
Stimmt, in 12 Tagen. Nee, in 10 Tagen ist das Spiel.
Stimmt, in der Woche? Anscheinend.
Ja. Das ist irgendwie so ein reingequetschtes Spiel.
Ja, warte mal, ich mal kurz hier schauen.
Auf jeden Fall am 26. April, das weiß ich aus dem Kopf. Weil ich mir das mal angeguckt hatte in der Arsenal-Recherche, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass die noch mal gegeneinander spielen.
Mittwoch, 21 Uhr.
Ja, keine Chance für Arsenal.
Ja,
in Manchester.
Sehe ich auch so. Haaland macht 2 Buden mindestens.
Dann hätte er ja den Rekord.
Ja, dann war es das.
Also den Rekord für eine Premier League-Saison mit 38 Spielen hat er eingestellt. Von Mo Salah mit 32 Toren. Und den Overall-Rekord sind noch 2 Tore. Von Shearer und Andy Cole.
Ja, und? Sein Vorsprung auf Chelsea auch ausgebaut.
Ja, stimmt. Wobei Chelsea hat 1 Tor gemacht. Gunny hatte 2, ne?
Haaland hat 2.
Mann.
Gut, kommen wir zur Champions League.
Zu den Großen, den Besten. Das ist, glaube ich, auch besser, wenn wir uns daran orientieren, weil da ist wenigstens noch ein bisschen Spannung drin und da sind auch mal Sachen drin, wo man so ein bisschen positiv drübereinander reden kann. Außer man guckt aufs erste Spiel und liest Chelsea gegen Real.
Ja, und man muss ja erstmal auch nochmal schauen auf unser Tippspiel. Das ist jetzt ja auch nicht so positiv gelaufen.
Nee, deswegen.
Benfica Inter, da hast du 2-0 getippt.
Für Inter, ne?
Ich 1-1.
Nee, ich habe nicht für Benfica getippt. Völlig absurd, dass Inter das gewinnt. Und ich möchte auch noch meinen Take wiederholen. Romelu Lukaku wird niemals ein Scheuntor in Lissabon treffen. Wer hat ein Tor gemacht?
Lukaku.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich sag gar nichts mehr. Doch, du weißt, was ich jetzt sag? Lukaku, Hattrick im Rückspiel. Er macht nämlich gar nichts. Umgekehrte Psychologie. Ich gehe jetzt auf umgekehrte Psychologie. Ich sage jetzt nur noch das, was ich nicht denke.
Ja, aber im Musee gerade auch, du hattest einen Tipp richtig.
Chelsea, ne? Ich habe 2-0 gesagt für Real.
Ja?
Ja. Ja, 4 Punkte bei Kicktipp.
Ja.
Ich verstehe die Frage gar nicht.
Aber dafür hast du Ben Halland reingeschissen.
Komplett.
Hast du natürlich gut für Bayern getippt. Ich habe für Man City getippt.
War auch vernünftiger. Ja. Ich habe mir die Dramatik der Mannschaftsdynamik nicht so immens vorgestellt. Und ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen, als Choupo-Moting noch fraglich war. Und als wir aufgenommen haben, kam raus, dass er nicht mitfliegt.
Ja.
Genau, so war's. Und das hatte ich in meinem Tipp nicht einkalkuliert, weil...
Sonst hättest du natürlich 3-0 für City getippt, ne?
Sonst hätte ich natürlich 3-0 für City... Nee, aber dann hätte ich nicht auf ein Tor für Bayern getippt. Dann hätte ich, glaube ich, 1 für City getippt. Und Bayern hat ja auch so gespielt, als hätten die würden niemals ein Tor machen.
Ja, absolut.
Ne? Ja, gut. Du hast auf City getippt, 2-1?
Ja.
Ja, das ist meine richtige Tendenz. Ja. Was haben wir denn noch?
Milan-Neapel.
Da habe ich natürlich auf Neapel getippt.
Ja, ich natürlich 1-0 AC Mahat.
1-0 Milan ausgegangen, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Oh Gott. Ja, wobei Neapel wirklich gut gespielt hat. Aber ohne Osimhen haben die das gleiche Problem wie Bayern. Und das letzte Spiel war...
Nee, ja, das war schon.
Das waren alle, ne? Ja, stimmt, das Viertelfinale. Dramatisch.
Kommen wir...
zu dieser Woche, zu den Spielen.
Genau, Vorschau. Am Dienstag, Chelsea, Real Madrid.
Wir haben schon wieder über Chelsea gesprochen. Real ist auch gerade wieder in so einem Slubber. Also die sind so ein bisschen unterm Real-Radar, unterm Real-Radar. Ja. Das lässt Real sich nicht nehmen. Ich sag 2-0 Real wieder. Also ganz, ganz souverän. Und jetzt habe ich schon gegen das erste verstoßen, was ich mir fest für diese Folge vorgenommen hatte.
Na?
Ich bin hier reingegangen, habe mich hier hingesetzt und gesagt, nee, ich schreibe Lasse nach oben, damit er alle Spiele zuerst tippt.
Ja, du hast ja nichts reingeschrieben, das habe ich hier gemacht.
Nee, die Auflistung habe ich hier geschrieben unten, mit den Tippspielen.
Nee, das habe ich gemacht.
Nee, das habe ich geschrieben. Das habe ich doch vor dem Dings. Das habe ich beim Hähnchenbraten geschrieben, das weiß ich.
Ach, du bist oben, ich bin unten.
Ja.
Ja, gut. Also, nee, ich bin nämlich unten.
Du bist in einem anderen Dokument als ich.
Ist okay. Gut, egal. Ja,
kurze Produktionshorror, technische Probleme.
nächstes Spiel. Also, ja, gut, also Chelsea, Real müssen wir nicht viel drüber reden. Chelsea wird. Die haben keine Chance. Da wird Real das machen. Mein Tipp. Ich sag mal 1-0. Ich hätte auch 2-0 gesagt, aber kann ich ja nicht mehr.
Du sagst 1-0 für Real, sagst du?
Ja, ja.
Ja, da gehe ich mit. Das ist okay. Ja, ganz kurz, Chelsea gewinnt das Rückspiel. Ja, nee. Aber Real kommt trotzdem weiter. Nee, okay. Nee. Dann ist ja alles gut.
Kommen wir zum nächsten Dienstagspiel. Neapel gegen Mailand.
Ich glaube, dass Diego Maradona wird brennen. Komplett. Ja. Die werden richtig heiß sein. Die haben ein bisschen rotiert am Wochenende, haben das 0-0 in Kauf genommen. Ja, die waren die letzte Woche ein bisschen müde. Ich hoffe, dass Osimhen zurückkommt.
Ja.
Neapel muss das packen. Die müssen das drehen. Ich sag 3-1 Neapel.
Geht nicht.
Wieso geht das nicht?
Ich hab mir schon 3-1 aufgeschrieben.
Ist mir egal, dann finden wir bei der 3-1. Das ist okay, dann müssen
wir. Aber eigentlich darf ich jetzt auch keinen 3-1 tippen.
Das habe ich wieder zuerst getippt. Wir sind auch wirklich. Ja. Also wir und Tippspiele, ne?
Ja, aber ich darf auch nicht 3-1 tippen, weil das wird ja kein 3-1 werden.
Das stimmt. Per, wenn du Tippico machst, sag 2-0 Milan, bitte. Weil 3-1 Neapel. Ich bleib dabei. Also, das ist ja immer das logischste Ergebnis. Also, soll ich jetzt zurückrudern und 2-0 sagen?
Nee, ich sag 2-0 Neapel.
Okay. Aber wir sind uns beide einig, dass Neapel da weiterkommt.
Habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Die werden zu Hause Feuerwerk abbrennen. Wenn die nicht sogar 3-0 gewinnen.
Ich hoff das wirklich.
Und Maradona macht ein Tor, Osimhen auch ein Tor und dann.
Di Lorenzo, der Rechtsverteidiger.
Diego Demme.
Diego Demme ist wirklich. Also, wirklich, Diego Demme hat, glaube ich, die geringste Wahrscheinlichkeit, da zu spielen. Von allen, die bei Neapel im Kader stehen.
Ja, das stimmt.
Habe ich jetzt gesagt, nachher wird dann 87 Minuten eingewechselt, um Zeit zu schinden. Ich halte mich mit Takes, echt.
Du hast 3-0 oder 3-1 gesagt?
3-1.
Ja, okay.
Ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nennen, ey.
Das ist gut. Ah. Kommen wir zu Inter gegen Benfica.
Ehrlich gesagt, sehr schwer. Weil die Tendenz spricht immer noch für Benfica. Aber Inter, die haben einfach mit einer Abgewichstheit gespielt. Und die sind in der Liga auch wieder nicht durch. Ich habe dem wieder nicht gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ich glaube, die haben 1-1 gespielt.
Ich glaube auch.
Und nee, die haben verloren.
Sogar, ja.
Gegen AC Munster.
Boah. Ja, das ist typisch Inter. 1-1, sag ich.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Weil ich sag 1-0. Mailand.
1-0 Inter? Könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube nicht mehr, so wie das Hinspiel gelaufen ist und vom Ergebnis her, dass Benfica da weiterkommt. Ich glaube nicht, dass die drei Tore drehen. Deswegen wird Inter sich weiterhangeln. Aber so ein Milan-Derby im Champions-League-Halbfinale wäre auch krass.
Geil.
Das hatten wir schon mal 2002, 2003, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Champions-League-Halbfinale Inter gegen Milan und dann Finale Milan gegen Juve und dann hat Milan im Old Trafford im Elfmeterschießen gewonnen.
Kann sein.
Müsste ich jetzt auch verifizieren, aber ich meine, das war die Saison. Da gab es das schon mal, ein Champions-League-Halbfinale der beiden gegeneinander.
Kommen wir zum großen.
Zum letzten?
Großen Spiel.
So Bayern gegen City.
Ju.
Aber ist es noch das große Spiel bei dem Vorergebnis? Nominell ja, aber.
Was denkst du, was sie, also wie wird es ausgehen? Oder aussehen generell das Spiel?
Bayern wird versuchen, eine Reaktion zu zeigen. Ja. Die werden auch wieder nicht so schlecht spielen.
Ja.
Die holen aber kein 3-0 auf. Und das Gefährliche ist, dass City auch eine extrem starke Umschaltmannschaft ist. Wenn Pep Balls hat und nicht so viel rumcoacht, dann spielt er mit Alvarez und Haaland und dann gewinnt City das 3-1.
Okay. Boah,
krass. Ich glaube einfach, dass die das nutzen werden und Bayern zu Hause ein bisschen auskontern.
Okay.
Und Bayern muss jetzt irgendwie den Meistertitel retten, weil sonst ist die Saison wirklich die schlechteste seit 10 Jahren.
Ich glaube an ein kleines Wunder.
Ist das kleine Wunder, dass Bayern gewinnt das Spiel, aber dass sie nicht weiterkommen?
Genau. 2-0.
Oh, so dramatisch sogar?
Ja.
Also, dass die irgendwann in der 74. Minute 2-0 führen und dann da raufrennen auf City?
Ja.
Das macht mein kleines Bayern-Herz nicht mit, das möchte ich nicht. Dann sollen sie lieber sang- und klanglos verdient ausscheiden und dann.
Ja, nee, aber 2-0. Was sagt ihr das?
Bin ich gespannt.
Und ist ja auch so ein bisschen Champions League, K.O. Games. hat ja Bayern auch eine kleine Historie, dass sie da auch Aufholjagden hatten.
Das stimmt, ganz legendär, die gegen Juventus Turin vor ein paar Jahren.
Oder 2006, 2007 gegen Real Madrid, Hinspiel im Santiago Bernabeu, 3-2 verloren, Tore durch Raúl zweimal und einmal durch Van Nistelrooy und bei Bayern durch Lucio und Van Bommel.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das war das Spiel, wo Van Bommel zu den Realfans hier die Faust gemacht hat. Und die das als in Spanien als mega Affront aufgefasst haben, weil er das Jahr davor mit Barca die Champions League gewonnen hat.
Kommen wir dahingehend zum Quiz. Das Rückspiel hat Bayern ja bekanntlich 2-1 gewonnen und mit der Auswärtstorregel
weitergekommen.
Sind sie dadurch weitergekommen? Tore hat gemacht oder haben gemacht?
Räumer Kai.
Erste Minute.
Und? Ja, das schnellste Champions League Tor aller Zeiten.
Und?
Hasan Salihamidzic.
Nee.
Ich weiß es wirklich nicht. Seid ihr das Tor vorbereitet?
Kann sein.
Ja.
Darf ich jetzt noch nicht sagen, wenn das gemacht hat?
Okay.
Van Nistelrooy hat das 2-1 gemacht bei Madrid.
Mhm.
Kommen wir jetzt zum Quiz. Ja. Zu deiner Aufgabe. Ich möchte die Aufstellung haben von FC Bayern München. Alle 11.
Ja, das ist dein Ding, ne? Mich mit Bayern München, absolut. Mich mit Bayern München Aufstellungen zu quälen und dann nicht sagen, ja, baller mal 5. Nein, baller mal 11.
Du als Statistiken-Nerd, als Bayern-Fan, du musst mir da 11 geben.
Oliver Kahn.
Korrekt.
Räumer Kai.
Korrekt.
Hasan Salihamidzic.
Korrekt.
Claudio Pizarro.
Falsch.
Verdammt, der hat ja wenig gespielt irgendwie.
Wurde eingewechselt in der 69. für Pizarro.
Pizarro wurde für Pizarro eingewechselt?
Nee, für Makai.
So, ja. Hat Rocke wieder gespielt? Santa Cruz?
Nein. Der saß die ganze Zeit auf der Bank wahrscheinlich.
Auch nicht?
Ja, der saß 19 Minuten auf der Bank.
Moment, ich muss mich kurz sondieren. Wir haben Olli hinten. Rechts Willi Sagnol.
Ja.
Lucio.
Ja.
Den hatten wir neulich nämlich schon mal in dem Mainz-Game und der kam erst 2004. Der war, als wir das Spiel hatten, noch gar nicht da. Das finde ich krass.
Und Lucio hat auch das 2-1 gemacht in der 66. Minute.
War halt ein Top-Mann. Warum Louis van Gaal den vergrault hat, ist ein anderes Thema. Okay, ich ballere Kahn, ich ballere Sagnol, ich ballere Lucio. Daneben die Michaelis?
Nope.
Boah.
Die Michaelis hat im Hinspiel mit auf der 6 gespielt.
Ja, das hat er öfter mal gemacht, gerade in den Zeiten bei Bayern.
Zusammen mit Owen
Hargreaves.
Idiot.
Owen Hargreaves.
Richtig.
Ärger dich nicht, den hätte ich eh geballert, weil ich letztes Mal an dem gescheitert bin.
Ja.
Deswegen, okay. Owen Hargreaves hätte ich noch gehabt, Salihamidzic, Ballack, war da schon weg und bei Chelsea.
Stimmt.
Das 2006 nach der WM, das war ja das große Ding.
Ja, stimmt.
Gegangen, der war schon weg. Ja, Mach von Bommel.
Natürlich.
Dann haben wir Salihamidzic, Mach von Bommel, Hargreaves und Dings. Die Michaelis hat weder 6 noch IV gespielt. Daniel van Beuten.
Genau.
Links Philipp Lahm.
Korrekt. Und ich bin nur noch 2 Spieler.
Ja, ich habe Kahn, ich habe Lahm, ich habe die komplette Viererkette. Ich brauche den zweiten zentralen Mittelfeldspieler und den zweiten Stürmer. Das ist schwer. Giovanni Elba war weg. Santa Cruz hat auf der Bank gesessen, Pizarro hat auf der Bank gesessen. Die haben nicht, das war nicht das Jahr, wo Walid Hashemian bei Bayern gespielt hat, oder? Nee. Den zweiten, war der zweite zentrale Mittelfeldspieler war nicht Jens Jeremies.
Nein, du hast schon die zentralen Mittelfeldspieler mit Owen Hargreaves und Van Bommel.
Hat Sebastian Deisler rechts gespielt?
Nein. Rechts hat
Hassan. Stimmt. Ja, weil Hassan über den rechten Flügel gegen Roberto Carlos, Flanke rein, mir fehlt der linke. Ja, das ist ein Basti Fantasti.
Ja!
Ja. Bastian Schweinsteiger auf links. Fehlt mir nur noch der zweite Stürmer.
Ja.
Boah. Ist Trainer Felix Magath?
Ottmar Hitzfeld.
Stimmt. Das war das. Da haben sie Anfang Januar 2006 haben sie Felix rausgeschmissen und dann hat Ottmar wieder übernommen für 6, 7 und 7, 8. Und nach Saison 2008 mit Mainz hat die leider aufgehört. Zweiter Stürmer in dem Szenario. Hast du eine Nationalität für mich? Oder ein Tipp, irgendein Tipp.
Die Nummer 11 getragen.
Ah, okay. War das Jahr vor den ganzen Leuten.
Hat einen strammen Schuss.
Ja. Man hat nicht so Sachen gemacht, wie man mit Scholl ins Sturm stellen.
Ist Deutscher. Kommt nicht aus München.
Carsten Janka war da schon weg.
Janka ist es nicht, nee.
deutscher Stürmer, der Zickler? Nein, der war auch schon weg.
Nein, nein, auch zu dem Zeitpunkt Talent.
Ach, Poldi.
Ja.
Stimmt. Oh Gott, stimmt, nach der WM war Poldi. Das war aber auch, also wenn du vier Stürmer, du hast Rolmar Kai, Roque Santa Cruz, Claudio Pizarro und Lukas Podolski.
Ich finde sowieso die Aufstellung total wild, dass du mit den Leuten da gegen Real Madrid weiterkommst.
Ja, aber das war auch so eine Phase, weil internationaler Fußball funktioniert ja für mich immer in Wellen. Und da waren gerade Bayern waren unten in der Welle und Real auch. Also ja. Reals Aufstellung ist auch vogelwild.
Ja, Casillas im Tor, okay.
Ja, ich weiß, links, dass Higuain gespielt hat.
Carlos, Roberto Carlos.
Ja.
Ivan Higuera ist
ja.
IV mit Ramos.
Ja.
Miguel Torres, Rechtsverteidiger.
Den hätte ich hier nicht geballert bekommen. Ich weiß, dass
Guti, Nummer 38.
Ja, irgendein Jugendspieler. Guti hat in dem Spiel auch gespielt.
Und eingewechselt.
Ja, daran kann ich mich erinnern. Guck mal, so Leute wie Zidane und Dings, die waren da schon alle weg. Raul wird gespielt haben, oder?
Ja, linkes Mittelfeld.
Genau, vorne am Higuain und alleine auch das war eine Doppelspitze aus Van Nistelrooy und Higuain, oder?
Ja, genau.
Also, das gibt's ja im modernen Fußball gar nicht mehr. Das sind ja zwei Mittelstürmer.
Ja.
So, ne? Denn links
Raul. Da war der Spielaufbau war aber auch noch eher diagonal lang.
Ja, wirklich. Einfach, ne? Ich baller nach vorne. Wer hat zentrales Mittelfeld gespielt bei Real?
Diarra.
Lassana Diarra.
Fernando Gago. Und rechts hat noch Emerson gespielt.
Das ist aber der Leverkusen-Emerson. Den hat der Capello sich damals noch mitgebracht aus Turin, weil Juve abgestiegen ist.
Ja.
Das ist eine der schlechtesten Realmannschaften, die es, glaube ich, je gab.
Ja, auf der Bank sitzen noch Michel Salgado, Rubinho, Guti, Cassano, Meja, Mia oder sowas und De La Red.
Boah. Ja, De La Red war eines der ganz, ganz großen spanischen Talente in diesem Zyklus mit Xavi, Iniesta und so. Der musste aber mit 25 aufhören wegen Herzproblemen. Der zwei Jahre später, der ist 2008 noch mit Europameister geworden und musste dann seine Karriere beenden. Ja, war damals das ganz, ganz große Tafelsilber von Real. Aber sonst, also die Aufstellung, also das Vierer-Mittelfeld ist ja mit das Wildeste, was, glaube ich, der europäische Fußball je gesehen hat.
Ja, absolut. Das ist auch von beiden Seiten und auch im Hinspiel.
Ich sag dir aber ehrlich, Bayerns erste Elf finde ich besser.
Ja. Michaelis im defensiven Mittelfeld und von Bamme als linker Mittelfeldspieler.
Ja, der hat immer noch viel mit Rauten gespielt, da konnte man das irgendwie noch kaschieren. Aber stell dir mal vor, heutzutage so Marc von Bommel auf der Schiene gegen einen Cancelo oder so, oder gegen einen, was weiß ich, selbst gegen den Zinchenko von Arsenal, wäre der ja völlig verloren.
Nach 30 Minuten mit Gelb-Rot runter.
Ja, wahrscheinlich auch, weil der eben zweimal gezeigt hätte, wo in Eindhoven der, weiß ich nicht, der Mais angebaut wird oder so, keine Ahnung.
Ja.
Oh Gott. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber du hast auch wirklich immer, du hast wirklich diese dunklen 5 Bayern-Jahre so zwischen 2003 und 2008, die haben es ja angetan, ne?
Ja, anscheinend. Ich habe einfach gegoogelt, Champions League Comebacks Bayern München und das war mir das am sympathischsten. Das fand ich gut.
Weil es auch verhältnismäßig viele legendäre Momente hat. Erstmal hast du den 3 Monate vorher den Trainerwechsel gehabt von Magath auf Hitzfeld.
Das war für mich ein Faktor.
Ich war eher, ne? Dann hast du diese von Bommel-Geste im Bernabeu. Dann hast du das schnellste Tor der Champions League-Geschichte. Und das ist auch so ein bisschen die in den spanischen Medien die Wiedergeburt von hier La Bestia Negra gewesen, diese Runde. Weil sie da Real als Underdog in der Schreibweise der Medien rausgekickt haben. Nee, war gut. Ich find's hart, dass du immer wirklich alle 11 haben willst, aber ich nehme die Challenge an und so schlecht war es, glaube ich, nicht.
Nee, und vielleicht, wenn Bayern jetzt rausgeflogen ist nächste Woche oder rausfliegt nächste Woche, habe ich dann vielleicht auch mal eine andere Mannschaft als Bayern München.
Wäre auch schön, würde ich annehmen.
Dann musst du vielleicht nicht alle 11, vielleicht nur 10.
Ja, weil einer nach 3 Minuten vom Platz geflogen ist und daher irrelevant.
Maybe.
Aber gut, dass ich nächste Woche wieder dran bin.
Ja.
Ne? Damit sind wir, würde ich auch sagen, soweit durch mit der Folge. Wir haben noch die üblichen Hinweise am Ende.
Die habe ich wieder fast vergessen.
Deswegen sag ich's. Dafür darfst du jetzt einmal ballern, wo man es überall folgen kann.
Instagram. Erstmal die Social Media Abteilung letzte Woche war nicht ganz so gut drauf. Dafür nächste Woche umso besser. Deswegen reinfolgen bei Instagram, bei TikTok. Der wird was kommen. Wir sind auch auf YouTube, Twitch, aktuell gerade nicht auf Twitter.
Wir arbeiten dran.
Genau. YouTube, Twitch könnt ihr gerne reinfolgen und liken, folgen, abonnieren und bewerten.
Genau, ganz wichtig, wenn ihr uns hört, ihr könnt uns hören auf Spotify, Deezer, Amazon Music, jetzt auch auf Google Podcast.
Gibt's nice. Auch.
Ja, Spotify ist der Klassiker. Und ganz wichtig, gerne bei Spotify oben links in der Ecke folgen drücken und 5 Sternchen geben.
Genau.
Damit reingehauen.
Ciao.